So wie im Negativen heute noch jeder weiß, wo er am 11. September war, weiß natürlich auch jeder, der sich für Fußball interessiert, wo er war, als Mario Götze das Tor gegen Argentinien geschossen hat.
Der Mann, der heute hier im Bus ist, das zweite Mal im Bus, einmal fernmündlich, hat er gesagt, braucht eigentlich keine Vorstellung, denn ihr wisst, wer er ist, denn er ist das L aus Fußball MML, aber er ist mehr als das, er ist einer der besten Autoren, die ich kenne und ich kenne gar nicht so viele. Bei mir ist Lukas Vogelsang. Herzlich willkommen in Hamburg.
Ach, schön, dass ich hier sein darf. Dieser Van ist ja immer noch einer der schönsten Orte, um überhaupt aufnehmen zu können. Also ich fühle mich immer wahnsinnig wohl. Ich bin aber diesmal vor allen Dingen auch deshalb gekommen, weil ich irgendwann öfter als Bettina Rust hier sein wollte.
Ja, klappt das? Also jetzt das dritte Mal. Wir sind umgeben übrigens von sehr vielen Autos, die gerade sehr viel Lärm machen. Das finde ich auch sehr schön. Hinter uns ist so ein Laster, den kannst du gerade nicht sehen. Da wird... Ich glaube, Essen gekühlt.
Ach, toll.
Also dementsprechend, das wird wahrscheinlich alles rausgefiltert. Du bist unter anderem hier, weil du auf Tour bist. Mhm. Ganz alleine, nicht mit den anderen beiden M's.
Und vor allen Dingen ohne Entourage. Ne? Nee, ganz alleine, ich und das Buch. Heute Abend Lesung dann in Hamburg, eventuell mit Mike Nöcker als Unterstützung. Er weiß es zur Stunde noch nicht. Er ist leicht angekränkelt. Er hat eine.
Wenn also du das Fenster jetzt, einmal zumachen ja, könntest, das hatte ich ja extra aufgemacht.
Also hier. Er dreht aber auch wirklich jetzt, wir lassen uns mal 2 Sekunden warten, weil er dreht
ja
wirklich
das macht
jetzt
nichts. Die das ist also, alles Atmo.
Ja, heute Abend in Hamburg, eventuell sogar mit Mike Nöcker, der sich angekündigt hatte als Unterstützung, aber noch nicht genau weiß, weil er nach dem Aufstieg von St. Pauli.
Das ist jetzt Wochen her.
Er hat jetzt einfach 2 Wochen durchgefeiert und jetzt hat ihn die Erkältung erwischt. Also eventuell auch an diesem Abend alleine. Am vergangenen Montag war ich mit Henning Wieland in Münster. Da hatte ich auch ein bisschen Unterstützung. Da haben wir auch Musik gespielt, bisschen gesungen. Football's Coming Home und so. Da haben 200 Leute großen Spaß gehabt. Nee, aber ansonsten ganz allein, ohne Entourage, mit einem 35-Kilo-Koffer, den ich gerade sozusagen vom Bahnhof zu Bahnhof schleppe, in den ganzen alten Bundesliga-Städten, also so große Traditionsstädte, Mannheim war ich, Aachen, die ja gerade wieder aufgestiegen sind, ich war in Kassel, gestern war ich in Bremen, also so eine richtige schöne Deutschlandreise.
Und wie sagte der Kaiser so schön, als er bei Johannes B. Kerner in dem ZDF-Stadion stand, das müssen Sie auch mal machen, als er angesprochen wurde, wie das ist, mit dem Hubschrauber über Deutschland zu fliegen.
Aber das Schöne war ja, dass Franz Beckenbauer ähnlich wie Helmut Kohl sich irgendwann während des Sommermärchens 2006 irgendwo überm Rhein in einem Helikopter selbst begegnet ist. Also ich glaube, dass der Kaiser durchaus an sich selbst vorbeigeflogen ist.
War das nicht Genscher?
Der Witz das war Genscher, ne? Pass auf. Wir schneiden das nicht, aber wir fangen nochmal an.
Nein,
der Kaiser wie Genscher natürlich. Nein, natürlich im Helikopter sich selbst begegnet, ist das ja der große Gag damals auch gewesen, um den nochmal aufzutauen. Ja, aber so ist das. Es macht auch großen Spaß. Du triffst unglaublich nette Leute und dann setzt du dich da abends hin, entweder in die Buchhandlung oder auf die große Bühne und liest aus dem Buch und hinterher redest du über Fußball. Und jeder hat ja eine eigene Geschichte, die er dann auch mitbringt zu so einer Lesung.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil du weißt ja, dass Fußball überhaupt so gar nicht mein Thema ist. Ich höre dir aber sehr gerne zu, wenn du darüber redest. Und ich habe jetzt auch mal einen Ausschnitt zugespielt bekommen. Man hat mir einen Ausschnitt zugespielt, den habe ich mit großem Vergnügen von einer Lesung gehört. Und das ist schon so schön. Ich habe dann da mal angefangen, mal zu gucken, was denn die Leute dazu sagen. Also das Buch heißt ja Nachspielzeiten. Ich glaube, es liegt hier, es ist vielleicht für mich.
Ich habe es dir mitgebracht, ja.
Ja, ich habe es als PDF da, aber ich finde es so schön, dir zuzuhören, wie du das erzählst. Und das ist so spannend zu sehen, was Menschen dazu sagen. Und dazu habe ich einfach mal die Amazon-Rezension mir angeguckt. Und die sind alle durchaus positiv. Ich lese nur die Überschriften vor. Helden im glitzernden Schlaglicht, Helden des Fußballs, interessant und wissenswert. Tolles Buch, nicht nur für Fußballfans, und das kann ich definitiv sagen, weil die Geschichten sind einfach schön, spannende Einblicke, und es gab eine einzige 2-Sterne-Bewertung.
Ich glaube, ich kenne die auswendig. Ich gucke mir immer nur die schlechten an, um dann daran...
Es gab 2 Sterne-Bewertungen. Eine hat sich verkauft, weil also sie hat fand das Cover so schön, ja, genau. Und hat mit Fußball aber nichts zu tun. Und das andere ist einfach wunderbar, weil ich finde, ist es eigentlich eine Adlung Post von Wagner in Langform.
Lieber Fußball.
Ja, aber es ist ja, ich finde ja. das eine tolle Adelung eigentlich, oder?
Ich finde es immer wieder begeisternd, wie sich dann jemand hinsetzt. Ich glaube, der Rezensent da ist selber Autor, der macht so Poetry Slam Sachen und so.
Okay.
Und ich habe mir das mal angeguckt, weil mich interessiert hat, wer setzt sich denn dann dahin? Liest sich oder bestellt sich ja auch das Buch, liest sich das Buch durch und schreibt dann noch so eine 3-Seiten-Tapete auf Amazon.
Das ist sowieso
so krass.
Und
wo es dann um die Syntax geht und jedes einzelne Kapitel wird bewertet und jeder Halbsatz wird noch einmal da durch die Maschine gejagt. Wahnsinnig spannend, weil das ist ja eine Analyse, da gehen andere mit ins Abitur.
Nee, aber wirklich, also das hat mich auch gewundert, dass gerade bei deinem Buch sind es halt wirklich, muss man, bitte geht da mal hin und guckt euch mal die Rezensionen an, weil da geben sich Leute richtig Mühe. Also das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn sie dir Honig um den Bart schmieren wollen, um zu zeigen, ich kann auch schreiben. Also im positiven Sinne, sondern da könntest du wahrscheinlich wenn du jetzt eine eigene Schule aufmachen würdest, könntest du da Leute rekrutieren, weil die schreiben teilweise wirklich, wirklich gut. Also geben sich sehr viel Mühe und schreiben gut.
Und lange Texte.
Ja.
Und da musst du ja auch in der heutigen Zeit erstmal die Zeit für haben, die Muße und die Geduld, dich hinzusetzen, also sowohl bei den 5-Sterne-Bewertungen als auch bei den 2-Sterne-Bewertungen sagen, ich habe das gelesen, ich fasse das jetzt mal für die Leute zusammen. Ich finde das wahnsinnig toll und deswegen, ich freue mich über jede Bewertung auf Amazon und vor allen Dingen natürlich bei meinem Partner Thalia, mit dem ich ja auf Lesereise bin, weil da ist es auch, da ist sogar noch mehr.
Bevor wir zu dem Inhalt von dem Buch kommen, möchte ich noch mal ein bisschen reingucken, denn ich habe auch geguckt, was andere Leute gesucht haben, die nach deinem Buch gesucht haben. Und das sind natürlich wahnsinnig viele Fußballbücher, Jupp Heynckes, das Buch von, also jeder Fußballer, der ein Buch geschrieben hat, das kommen so als erstes. Spannend wird's ja so auf Seite 3, was die Leute gesucht haben. Da sind Parallelen zu Freunden von Geschichten aus der Geschichte, die auch das Buch geschrieben haben, Geschichten aus der Geschichte, aber auch Sonne und Beton, also da bist du ganz nah dran, aber auch ein Dreierpack Boxershorts von Boss, beziehungsweise das Monopoly Bundesliga und die Jack and Jones Slim Fit Chino in Braun.
Bedeutet das, dass unser Freund Micky Beisenherz erst geguckt hat, was das Buch auf Amazon macht und dann am Ende sich noch eine Chino besorgt hat?
Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es aber auch die Leute, die Puma Unisex Sportsocken im Fünferpack kaufen. Weil auch die kamen einfach als Empfehlungen mit unten dran. Also was sagt das über deinen Leser?
Ich weiß nicht. Es ist aber schön, dass du so einen Amazon Deep Dive gemacht hast, um nochmal zu gucken. Ich finde das wahnsinnig spannend, auch zu gucken, vor allen Dingen, was ist gerade so, was liegt mit auf dem Tisch. Also ich mag das total, hier durch die Filialen bei der Thalia zu gehen in Hamburg, da an der Innenalster war ich zuletzt, in der Europapassage, und dann zu gucken, was liegt mit auf dem Tisch, also was passiert sonst noch so. Und das ist natürlich, war mir das vorher schon klar, aber natürlich hast du jetzt diese ganzen großen EM96,
ja, klar.
Natürlich EM2004 Geschichten und das freut mich natürlich total, dass ich in diesem Umfeld stattfinden kann, als jemand, der ja Fußballfan geworden ist durch die Europameisterschaft 96. Also ich habe ja die WM 90 verpasst, ich war zu jung und bei mir gab es in der Familie niemanden, der mich zum Fußball mitgenommen hätte. Mein Vater war schlichtweg nicht interessiert und so habe ich mir den Fußball selber beigebracht mit Klassenkameraden damals in der Grundschule. Und dann kam diese Europameisterschaft 96, Deutschland gewinnt die Golden Goal von Oliver Bierhoff, mein Lieblingsspieler Mehmet Scholl hat eine wichtige Rolle gespielt, aber vor allen Dingen halt Paul Gascoigne, der ja auch auf dem Cover ist, der dieses Jahrhunderttor schießt gegen Schottland. Und ich mag das, weil jetzt selber als Autor dort mitzuliegen auf diesen Tischen, klar, zwischen den Geschichten von Günter Netzer, zwischen Toren wie gemalt und so, das macht mich unglaublich stolz.
Ja, das kannst du auch sein, denn nicht nur die Geschichten über die Großen sind da ja auch drin, sondern du hast ja auch viele Menschen einfach getroffen, die drin vorkommen, oder du hast eine wahnsinnig gute, einen Blick im Nachhinein darauf geworfen. Ich habe das Kapitel gehört, wo es um die Fußballer ging, die ins Dschungelcamp gegangen sind. Und ich musste mehrfach laut lachen, wirklich. Alleine über das Wort Luftschlangenbeschwörer musste ich sehr laut lachen.
Bei Ailton.
Ja, genau. Und ich habe mich gefragt, wie dieses Kapitel entstanden ist, weil hast du bei RTL angerufen und dir die ganzen alten Folgen nochmal angeguckt oder gibt es da Transkripte?
Ja. Es gibt tatsächlich, da muss ich mich dann auch nochmal bei den Kollegen, sei es bei Spiegel Online oder bei der Süddeutschen oder beim Tagesspiegel, die das ja seit Jahren begleiten, besonders Anja Rützel,
ja,
die ja sozusagen die Queen of Trash TV ist, was den deutschen Journalismus angeht. Und du konntest viel wirklich in Transkripten und Kolumnen sehen und dann aber auch natürlich so einfach Ausschnitte auf YouTube. Und dann habe ich mir das so zusammengesammelt, weil ich eben genau das nicht wollte, dass ich bei RTL anrufe und ganze Folgen nachbestelle und sage, Entschuldigung, also die Staffel mit Ayrton und die mit Jimmy Hartwig, die bräuchte ich mal in Gänze. Ich möchte mich da durchfräsen.
Vor allen Dingen, wo hättest du dich da eingeschlossen und genau, das nochmal geguckt?
Ja,
also das wäre ja Wahnsinn
und
gewesen.
Da muss ich aber auch zugeben, als ich Reporter beim Tagesspiegel war, das war so in der Zeit, als der Dschungel gerade vom Feuilleton entdeckt wurde und es so en vogue war, dass gut zu finden.
Ja.
Also sozusagen auch eine zweite Ebene in die Moderation hinein zu dichten oder hinein zu interpretieren. Es war ja auch die Zeit, als ich dann das erste Mal den Namen Micky Beisenherz gehört habe und dann ihn ja irgendwann auch für den Tagesspiegel porträtiert habe. Das war vor 10 Jahren genau, im Januar 2014. Und vieles kannte ich einfach. Also die natürlich nicht im Wortlaut, dann habe ich nochmal nachguckt, ob ich das im Internet finde, aber die Szenen mit Icke Hässler, wie er da probiert, nur mit einem Strohhalm zwischen den schmalen Weltmeisterlippen die Fischabfälle von einem Gefäß ins andere zu überführen. Oder natürlich auch Jimmy Hartwig, den ich, und da half mir natürlich meine eigene Arbeit, vor Jahren ja schon getroffen hatte, 2010 auch für den Tagesspiegel, und genau zu dem Thema interviewt hatte. Da hatte er unter Thomas Thieme, der übrigens nicht Genscher, sondern Kohl gespielt hat, unter dem großen Thomas Thieme im Zentraltheater in Leipzig den Wojciech gespielt.
Ach, was?
Unter Thomas Thieme war Jimmy Hartwig der Wojciech, und da habe ich ihn getroffen und mit ihm halt auch über die Zeit im Dschungel gesprochen. Und das war immer die Grundlage, weil ich mit Jimmy Hartwig später dann auch nochmal in Brasilien war, die Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft 2014, und ihn danach nochmal getroffen habe für mein erstes Buch. Das heißt, das war immer so der Anker, zu sagen, ey, wie ist denn das eigentlich, als Ex-Profi in den Dschungel gehen zu müssen, weil man das Geld braucht? Also, zweite Figur in dem Text ist ja Eike Immel. Und Eike Immel ist die Person, wegen der ich als junger Mensch das Wort Bauherrenmodell gelernt habe.
Ja.
Das, also, wenn du als 11-, 12-Jähriger Mitte der 90er Fußballfan wirst und irgendwann kommen die Porträts über Eike Immel und noch 2, 3 andere, dann Bauherrenmodell. Da wurden halt Ex-Profis über den Leisten gezogen, weil sie in Projekte investiert haben, die sich dann in Luft aufgelöst
Gerne
haben.
Gerne im Osten.
Gerne im Osten. Und das waren ja so die Protagonisten. Und für mich war immer klar, wenn ich ein Buch mache, das nach Spielzeiten heißt und sich zu großen Teilen mit der Karriere nach der Karriere beschäftigt, dann muss ich zwangsläufig auch über die ehemaligen Fußballer im Dschungelcamp sprechen, und ich mochte natürlich auch die Überschrift Profis unter Palmen. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Dann guckst du dir Icke Hässler nochmal an, Thorsten Legert.
Ja, Thorsten Legert auch
Ayrton.
Großartig. Also sorry, der Text, ich kann es nur wirklich sehr empfehlen. Hat sich denn schon jemand von denen bei dir gemeldet?
Das wurde ich gestern in Bremen auch gefragt, wie es denn ist, ob sich überhaupt Protagonisten aus dem Buch schon mal gemeldet haben. Also Mehmet Scholl ist ja dabei, Tim Wiese, andere können sich nicht mehr melden, aber bei so ein paar habe ich dann gesagt, würde ich mich freuen, wenn es ein Feedback gibt. Bei anderen bin ich sehr froh, dass sie nicht wissen, wo ich wohne.
Thorsten Legert eventuell.
Ja,
man möchte keine Namen nennen.
Aber da möchte ich ganz klar sagen, ähnlich auch wie bei Tim Wiese, ich würde nicht über Thorsten Legert schreiben, und das ist mir in dem Kapitel wichtig, ist mir aber vor allen Dingen auch in dem Tim Wiese Kapitel wichtig, ich würde über diese Figuren nicht schreiben, wenn ich nicht auch die Brüche und die zweite Ebene erkenne, weil ja da auch eine gewisse Tragik drin steckt. Also wenn du Ex-Fußballer bist und du kommst am Ende ins Fernsehen, indem du dich ja immer nur wieder selbst reproduzierst, indem dass du dein, also letztendlich verkauft ja Thorsten Legert seinen Körper an RTL und ProSieben. Das ist ja das, was er macht.
Ja, und so ein bisschen Sprüche.
Und die Sprüche. Ja, aber in erster Linie auch das, dass er eben, also dass da jemand ist, wo Joko und Klaas sagen, pass auf, den schicken wir zur Backpfeifen-WM nach Krasnojarsk. Weißt du, da würde man ja bei anderen gar nicht drauf kommen.
Nee, es würde auch niemand anders machen.
Genau. Und ich finde, da steckt eine gewisse Tragik drin. Und gleichzeitig kann ich aber dieses Getriebene total nachempfinden. Dieses, weißt du, immer gegen sich selbst wieder anzudrehen. Also ich habe ja da auch diesen Satz drin, hätte man Thorsten Legert einst in einem Raum mit sich selbst eingesperrt und ihn dazu gebracht, immer eine Liegestütz mehr als er selbst zu machen, wäre auch das ein abendfüllendes Format gewesen. Und das ist das ja, weil Thorsten Legert tritt ja nicht gegen Joko und Klaas oder gegen andere Teilnehmer im Dschungelcamp an. Der tritt ja gegen sich selbst an, immer und immer wieder. Und eigentlich, wenn du es auf die Spitze treibst, da sind wir dann aber in schon so einer ethischen Komponente, müsstest du ihn ja auch vor sich selbst schützen.
Ja, obwohl ich, also so medientechnisch Beobachter, glaube ich, hat er seine Rolle da ja auch gefunden. Ne? Also das ist ja auch dann irgendwann die Frage, was ist dann die Kunstfigur, zu der er vielleicht getrieben wurde, oder was ist halt wirklich in ihm drin? Ne? Also das ist ja so diese Auftritte, die er danach noch beim Dschungel hatte, da ist er ja sogar gebucht worden und so weiter.
Ja, es ist ja auch dieses, er ist ja auch als Fußballer vor allen Dingen durch die Sprüche bekannt geworden. Also jemand, der mir im Interview mit mir, mit dem Berliner Tagesspiegel, damals auf die Frage, warum er das dann alles so gemacht hat in seiner Spielerkarriere, also auch die Höhen und die Tiefen und dass er schon immer angeeckt ist, gesagt hat, es ging für ihn um Authentischkeit.
Ja.
Das ist, habe ich auch im Buch, so heißt ja auch der Untertitel des Kapitels, es ging halt auch um Authentischkeit. Und gleichzeitig ist er bekannt geworden für dieses, Herr Legert, wie geht's Ihnen? Ach, die Verletzung war gar nicht so schlimm, es war ja nur eine Struktur. Mhm. Und zuletzt, Deutschlandreise ist ja auch Bildungsreise, ich habe in Stuttgart gelesen vor 2 Wochen, in der Mensa am Stadion, mit Blick auf das VfB-Stadion. Und in dieser Mensa bekommen die Profis des VfB Stuttgart morgens ihr Frühstück. Also da bekommt Maxim Mittelstädt seine Fruit Loops. Und dort ist ein Riesenzitat an der Wand von Thorsten Legert, dessen die erste Frage eines Lokaljournalisten an Thorsten Legert, der aus dem Ruhrgebiet kommt, als er nach Stuttgart gewechselt war, war ja, Herr Legert, haben Sie schon Spätzle probiert? Und da hat er gesagt, nein, ich esse kein Geflügel.
Finde ich schön.
Ja, und das sind halt so. Und er war ja schon dieser Sprücheklopfer dort und ist es halt heute auch im Fernsehen. Was mir aber wichtig ist, und ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch anders erlebt, natürlich lache ich auch oder lasse ich lachen über ihn. Und natürlich mache ich mich lustig, wenn er sagt, wie sind Sie zum Bodybuilding gekommen? Ja, die Kastropper Straße rauf. Und auf der anderen Seite ist es nicht nur Häme. Das ist mir ganz wichtig, sondern es ist auch dieses einfach zu zeigen und zu porträtieren, wie da jemand im Dschungel. Es gibt ja dann auch die große Beichte, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wer sich daran erinnert, weiß es ja, die große Beichte am Lagerfeuer mit Jürgen Milzki und Menderes. Einfach auch diese verschiedenen Ebenen dieser Persönlichkeit rauszuarbeiten. Und da hatte ich diesmal in dem Buch Gott sei Dank auch genug Platz für.
Wollen wir mal ein bisschen Luft machen? Dir ist sehr warm, mir ist sehr warm. Guck mal, ist das besser? Oh, wir kriegen das Brummgeräusch auf jeden Fall rausgefiltert. Du kannst da auch nochmal aufmachen, dann zieht das so durch.
Ist schon warm, ne?
Ja, ja, das ist aber auch so schnell warm geworden, weil wir hier in der Sonne sind. Es wird nichts versteckt. Oh, es tut aber auch ein bisschen gut, wenn das hier so durch...
Einmal durchlüften, auch fürs Gehirn.
Ja, ja. Ja, das Schöne ist, wir hatten das letztes Mal auch, dass das so warm hier drin war.
Ne? Ich habe ja damals gesagt, ich bin relativ schnell davon überzeugt gewesen, dass noch jemand kommt und hier einen Zedernholzaufguss macht. Ja. Oder Sommerminze.
Ja, das Schöne ist, ja, wir haben ja jemanden getroffen, der bereit ist, das zu machen. Immer gucken, ob er noch vorbeikommt und hier den Saunaaufguss macht.
Aber ich fand das auch so schön, also da den Hörer auch mal mitzunehmen. Wir wurden gefragt, ob man uns noch was bringen kann, vielleicht so nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer halben Stunde, wenn wir hier sitzen. Und die normale Antwort wäre ja gewesen, wir sind ja hier auf dem Parkplatz am Elbgold, ja, ein Kaffee oder ein O-Saft. Was sagst du? Filetspitzen von der Bulle. So, wo sind wir denn mittlerweile? Wie gut läuft denn dieses Podcast-Business?
Naja, das ist Richie.
Richie Rich ist das.
Nee, Richie sitzt, hatte mir vorher erzählt, dass er in der Bullerei sitzt. Und dann dachte ich, was liegt denn da näher als Filetspitzen? Apropos Filetspitzen, Züricher Allerlei gibt es heute, ist ja der 30. Morgen am 31. bist du in Zürich, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es der 30. Am 31. bist du in Zürich. Wo bist du da anzutreffen?
Das ist eine kleine, feine Buchhandlung. Kapitel 10 heißen die. Und das war ganz schön, weil sie haben sich gemeldet bei mir und haben gesagt, ja, sie wollen eine Veranstaltung machen am 30. Und dann habe ich gesagt, das können wir machen. Wie viel passen bei euch rein? Und dann sagten sie, ja, so 50. Aber wir hatten noch nie eine Lesung mit mehr als 40.
Ja.
Ich weiß aber, dass wir mit MML sehr viele Hörer in der Schweiz haben, die immer total traurig sind, dass wir nie nach Zürich oder nach Bern oder so kommen, um mal MML live zu machen. Da habe ich ihm gesagt, du, kann sein, dass er sehr schnell ausverkauft ist. Sagt er, ah, das glaubt er nicht. Jetzt machen wir eine zweite. Es gibt eine Zusatzshow.
Achso, das heißt 30. und 31.
30. und 31.
Also, okay,
genau.
Okay, ich habe natürlich nur die gefunden, wo es noch Tickets
genau,
gibt.
Genau, also die sind beide quasi ausverkauft. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich das erste Mal das Schweizer Publikum treffe. Wir haben so unglaublich viele tolle Zuschriften. Immer wenn ihr mal kommt nach Zürich, kommt doch mal mit ins Stadion und so. Das ist ja eh, was Micky Beisenherz auch immer sagt, die MML-Hörer, und das ist jetzt auf dieser Reise auch so, sind halt zu 99,9% einfach großartige Menschen. Man trifft immer nur gute Leute auf der Reise. Heute Morgen noch in Bremen am Bahnhof stand plötzlich einer vor mir da beim Bäcker und sagte, sag mal, verwechsel ich dich jetzt oder bist du Lukas Vogelsang? Großer Fan. Das freut mich immer sehr und das sind immer gute Leute und man hat immer schöne Begegnungen und kann sich dann auch nochmal Zeit nehmen und sich austauschen. Und jeder hat irgendwie eine gute Geschichte dabei. Ich genieße das total, dann unterwegs zu sein und auch mal durch MML dann eben diese Bekanntschaften machen zu dürfen.
Ja, lustigerweise treffen wir die ja auch, wenn ich mit Micky auf Tour bin, jetzt im Herbst auch wieder, Herbst, Winter. Da ist ja auch immer so ein gewisser Prozentsatz, so 20%, manchmal 25% sind eben auch MML-Fans.
15 MML.
Ja, die schreien halt, ich frage dann auch immer natürlich, wer ist hier von MML? Und dann kommt sofort 15 MML, wird halt reingerufen. Immer. Also wirklich, gibt kein Event, wo das nicht passiert. Das heißt, kannst du auch davon ausgehen, dass du, wie viel Prozent MML-Hörer hast du bei den Lesungen?
Also ich würde fast sagen 100 oder sagen wir mal 95 und die anderen sind mitgebracht, ja, und müssen es dann irgendwie durchstehen.
Ja, das ist auch so ein spannendes Phänomen, ja, oder? Also das finde ich ja auch so toll, wenn dann Menschen mitgebracht werden, die gar keine Ahnung haben, wer ist der Typ, was macht er hier, und wenn die danach zu einem kommen und sagen, ich habe mich köstlich amüsiert, ist das nicht das Schönste, was
ich hatte das auch schon, dass die dann plötzlich zwei Bücher in den hatten und gesagt, wir haben nichts erwartet von, ja, dem Abend, ah, ich wusste nicht so richtig mit Fußball, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dass ihr am Ende noch gesungen habt und dann bitte sie signier das hier für Opa Heinz. Das sind natürlich die tollsten Sachen, weil das eine ist ja Preaching to the Converted.
Ja.
Die können ja sozusagen jeden Insider, also wir sind, das ist das tolle Publikum. Wenn ich da sage, bitte der Trommelrevolver, dann weiß ja jeder, was gemeint ist. Aber ich mag ja die, die vom Trommelrevolver noch nie was gehört haben und die sagen, pass auf, mich hat einfach der literarische Wert, das meine ich jetzt ganz ernst, der literarische Wert der Veranstaltung überzeugt, weil ich die Texte mochte und ich kaufe mir jetzt ein Buch. Weil dann habe ich es ja geschafft, jemanden von mir zu überzeugen, der kein Vorwissen hat. Ja,
ja. Werbung. So, und jetzt zu etwas ganz anderem. Was vermisst man erst, wenn es mal nicht mehr da ist? Es ist der Strom. Und in den letzten 10 Jahren ist es für mich immer wieder ein wichtiges Thema geworden. Wo kommt mein Strom her? Wie günstig ist er? Und wie wird er eingekauft? Und da habe ich die perfekte Lösung und den perfekten Partner, Rabot Charge. Denn die Preise an der Strombörse schwanken stündlich. Und Rabot Charge nutzt diese Preisschwankung, bezieht den Strom tagesaktuell und gibt den günstigsten Einkaufspreis an mich weiter. Und damit kann ich bis zu 40% Stromkosten sparen mit 100% zertifizierten Ökostrom für Haushalt und das E-Auto, was ich noch nicht habe, aber demnächst haben werde. Und das Schöne ist, alles ist in einer App. Der Verbrauch, die Kosten im Überblick, aktueller Strompreis, Anteil erneuerbarer Energien und noch viel besser, die Möglichkeit zur Einstellung individueller Ladepräferenzen für mein E-Auto, fürs smarte Laden. Und ich bin ein bisschen stolz, dass es ein Hamburger Unternehmen ist von Jan Rabe und Maximilian Both. So kommt nämlich auch der Name Rabe zustande. Und die finanzieren sich nämlich über eine Servicegebühr und eine Energiesparprovision. 20% der Ersparnis gegenüber einem Grundversorger bzw. Stromvertrag gehen an Rabot Charge, 80% an den Kunden, nämlich an mich. Und das ist ein Win-Win für den Kunden und für Rabot Charge. Also, wenn ihr bis zu 40% Stromkosten sparen wollt und 100% zertifizierten Ökostrom nutzen wollt und das alles übersichtlich in einer App, dann geht ihr auf rabot-charge.de und ihr bekommt die Servicegebühr von Rabot Charge in Höhe von 4,99 € pro Monat für die ersten 6 Monate geschenkt mit dem Rabattcode RABOTX. Das Ziel, Rabot wird geschrieben, Richard, Anton, Bertha, Otto, Theodor, kleines X, das Ziel in einem Wort, rabotcharge.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank und vielen Dank für den günstigen Strom. Werbung Ende. Ja, das ist wirklich abgefahren, wenn man auf so einer Veranstaltung ist und die Leute haben gar keine Erwartungen und sind dann froh. Und das könnt ihr auch erleben, und zwar am 12. Juni noch in Dresden, am 3. Juli in München und am 4. Juli in Heilbronn. Dann ist die Tour vorbei, oder?
Erstmal. Wir fangen dann, weil es... Ja, es ist natürlich auch ein Europameisterschaftsbuch, aber es ist natürlich auch ein zeitloses Buch über den Fußball. Deswegen geht's dann natürlich zum Bundesliga-Start nochmal los, aber da stehen noch keine Tourdaten fest. Da habe ich schon erste Anfragen. Freue mich aber drauf, weil du natürlich jetzt mit den Geschichten über Otto Rehhagel 2004 oder Mehmet Scholl 1996 sehr gut so in diese Vor-EM-Zeit gehst, einfach die Turniere nochmal aufleben lässt. Aber eine Geschichte wie Tim Wiese, der ja nun seine Fußstapfen eben nicht bei einer Europameisterschaft hinterlassen hat, sondern eher in den großen DFB-Pokalspielen und in der Bundesliga und natürlich auch im Negativen in der Champions League. Sowas ist natürlich dann zeitlos und nicht zwingend an die Europameisterschaft.
Ja, oder der Kaiser und Pelé in New York. Also da sind ja so viele Geschichten drin, auf die ich mich auch noch vor allen Dingen freue. Weil das war wirklich schön. Also ich weiß nicht, ob jemals die Ausschnitte aus den Lesungen, die mitgeschnitten worden sind, sollen die veröffentlicht werden?
In Dortmund, da gucken wir gerade, was wir damit machen. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal als so ein Teaser mal den Einstieg von Otto Rehhagel und seinem Co-Trainer Yannis Topalidis, den ich ja in Thessaloniki getroffen habe, um diese griechische Perspektive einmal einzufangen, den werde ich auf jeden Fall nochmal vor der Europameisterschaft so online stellen, dass man nochmal so reinschnuppern kann und nochmal dieses Gefühl bekommt.
Wir haben Wind.
Nochmal dieses Gefühl dafür bekommt oder auch so eine Vorfreude und so eine Euphorie, wie das war vor 20 Jahren. Also das war mir ja auch ganz wichtig, dass mit reinzunehmen.
Ja, das ist so interessant, weil für mich natürlich ist das alles immer sehr blurry, weil ich immer nur zu Europameisterschaften, also mich interessiert halt die Bundesliga nicht. So, damit kann ich halt nichts anfangen. Und das,
da geht's dir wie dem FC Bayern.
Ja, aber das ist halt so als Kind, ne, Nachbar von Kevin Keegan, da fand ich den HSV ganz toll. Der wohnt halt wirklich zwei Häuser weiter und jetzt kommt der nächste LKW sehr direkt an uns rangefahren, finde ich auch sehr schön. Wir filtern das alles raus mit dem Rauschfilter, das funktioniert. Aber WMs und EMs haben mich auch immer schon als Kind fasziniert, weil ich zu einer WM, die haben wir, ich weiß gar nicht, welche das war, da war ich sehr klein.
54. Im Wankdorfstadion Bern.
Nee, es gab schon Fernseher und wir haben die damals auf Fehmarn auf unserem Segelboot geguckt und da hat man dann einen sehr kleinen Fernseher gehabt und drei Boote weiter waren halt Leute, die vor Wut den Fernseher in den Hafen geworfen haben. So, und das hat mich einfach so fasziniert, dass diese Emotionen so groß sein können. Also ich als Kind nicht verstanden habe, wie kann man einen Fernseher, was das größte Luxusgut für mich als Kind war, in das Hafenbecken schmeißen, wenn eine Mannschaft verliert. So.
Da gibt's diesen großartigen Sketch oder den großartigen Take damals von dem ganz jungen Kurt Krömer, wo er erzählt, als Neuköllner, der aber im Souterrain wohnt, wie er aus purem Hass seinen Fernseher auf die Straße hebt. Weil er natürlich
schön.
So für 200 D-Mark damals im Souterrain in Neukölln gewohnt hat. Daran musste ich gerade denken. Nein, aber ich verstehe das, weil Fußball natürlich pure Emotion ist. Und wenn du nach Bremen fährst und du hast diese Tim Wiese-Geschichte im Gepäck, dann ist es ja eben nicht der Mann, der mal Wrestler geworden ist, nachdem er bei Hoffenheim seine 4 Jahre Vertrag auf der Bank abgesessen hat, sondern es ist für die Bremer natürlich der Typ im rosa Trikot, der, wenn er die Rolle nicht gemacht hätte, als bester Mann auf dem Platz gegen Turin das Weiterkommen in der Champions League gesichert hätte, so aber als Akrobat Schön eine tragische Figur wurde, weil er diesen Ball von Nedved fängt, sich nach vorne abrollt, ihn auskullern lässt, Emerson schießt das entscheidende Tor. Und diese Tragik mag ich auch. Also das, und diese Emotion, wenn du sozusagen, du gehst nach Bremen und liest dort und erzählst nochmal die Geschichte von Tim Wiese und dieser Rolle gegen Turin. Dann ist ja sofort was im Raum. Und warum entsteht das? Ja, weil Fußball natürlich kollektive Gefühle erzeugt. Also es gibt, ich kann dir sagen, so wie im Negativen heute noch jeder weiß, wo er am 11. September war, weiß natürlich auch jeder, der sich für Fußball interessiert, wo er war, als Mario Götze das Tor gegen Argentinien geschossen hat. Oder wo er war, als Brasilien gegen Deutschland in Brasilien 7-1 verloren hat. Weil das sind kollektive Ereignisse. Und selbst jemand wie du, der jetzt vielleicht nicht so tief im Fußball steckt wie ich, kann sich daran erinnern. Also selbst du kennst, hast sofort, wenn ich sage, mach ihn, er macht ihn, hast du sofort auch ein Bild im Kopf.
Das ist WM und EM sind halt, das interessiert mich auch, gucke ich gerne. Ich gucke gerne guten Fußball, ich gucke auch gerne Champions League. Ich kann nur mit dem Fantum
nichts anfangen. Deswegen gibt es ja auch bei Augsburg gegen Heidenheim auf dem Samstag keine Fanmeile.
Ja, das ist richtig, aber ich frage mich, was dich da antreibt. Also einerseits die Faszination für diese Massenemotion, aber ist es auch ein Stück weit, dass du also das ist ja auch immer eine individuelle Emotion der Spieler, die auf dem Platz sind. Ob das ein Versagen ist oder eine Angst oder ein Jubel oder das Gewinnen. Würdest du das gerne auch erleben, was die auf dem Platz erleben? Ist das so ein innerer Drang, das eigentlich nachfühlen zu wollen, was die Spieler fühlen?
Also ich glaube, also wenn wir jetzt richtig tief eintauchen, hat es was mit Teilhabe zu tun und dabei zu sein. Weil ich jemand war, also als Kind in der Schulzeit, der nicht zwingend zuerst gewählt wurde. Also ich war immer der mit der Brille, ich war immer der mit den Einsen im Zeugnis, ich war aber auch eher unsportlich, also Deutsch eine 1, Sport eher 3 oder 4. Und sagen wir mal so, ich gehörte nicht zu den populären Kids, wie man heutzutage sagt. Ne? Ich gehörte nicht zu den populären Kids. Ich musste mich da reinarbeiten. Und das Vehikel, das Instrument, was es gab, war, dass ich derjenige war, der irgendwann übernommen hat, mit 10 oder 11 alle zusammenzutrommeln. Ich hatte von allen die Telefonnummern und konnte dann einmal sozusagen, ich kann heute noch die Telefonnummern auswendig von den Freunden, die ich damals angerufen habe, in Berlin-Spandau, weil ich dann immer diese Telefonkette gestartet habe. Hallo, ist der Sebastian zu Hause? Kommst du um 15 Uhr
Jonas von Spandau.
Genau. Kommst du zum Grüngürtel, so hieß unser Platz. Oder kommst du ins Hakenfelder Stadion? Und dann habe ich Sebastian angerufen, dann habe ich den Henning angerufen, den Yannick und irgendwann waren alle da. Und dann mussten sie mich ja zwangsläufig mitspielen lassen.
Ja, klar.
Weil ich es organisiert hatte. Ich war sozusagen der mit dem Ball. Und darüber hat sich Fußball, war für mich ganz, ganz wichtig, um sozial außerhalb oder auch auf dem Schulhof, wo wir dann in der Pause mit dem Tennisball gespielt haben, um mitmachen zu dürfen. Und so hat sich diese Faszination noch eingestellt. Und dann habe ich schnell gemerkt, als ich das erste Mal so Ran-Fußball-Zusammenfassungen am Samstagabend, weiß ich noch, auf dem kleinen Fernseher in der Laube meiner Eltern gesehen habe, schnell gemerkt, ach, dieses Spiel, das fasziniert mich einfach. Ich wusste von Anfang an, ich bin nicht gut und ich werde darin auch nie gut sein. Aber Fußball, das war mir früh schon klar, ist ja mehr als nur es zu spielen. Also wollte ich, als ich klein war, Bela Reti werden. Das ging relativ schnell. Also ich wollte dazugehören und gleichzeitig hat mich aber das drüber sprechen. Und andere haben es nachgespielt, ich habe drüber schon. Das hat mich immer schon genauso gereizt wie das selber Spielen.
Ja, das Spannende ist ja, viele erzählen ja immer von dem Gefühl, dass sie den Ball gegen die Garagenwand gepackt haben und innerlich gehört haben, wie gejubelt wurde. Und sie haben
das habe ich einmal gemacht, da habe ich den Ball ins Gesicht bekommen, dann habe ich damit aber auch direkt wieder aufgehört.
Ja, aber dieser Jubel, den man sich im Kopf vorstellt als Kind, wenn du mit dem Tennisschläger vorm Spiegel stehst und Rockstar spielst. Ne? Also das ist ja auch so ein ähnliches Gefühl, sich reinzuversetzen in eine Emotion, die ein anderer sozusagen bekommt.
Aber mit so einem kleinen Schaumstoffball Fallrückzieher-Tore auf meinem Kinderbett habe ich auch gemacht und dachte, ich wäre Jürgen Klinsmann.
Ja, genau.
Oder auch wieder EM96. Das ist für mich wirklich, das ist so prägend gewesen. Das war dieses Turnier, da war ich 10 Jahre alt und alle Kids in der Nachbarschaft haben das erste Mal kollektiv dieses Turnier geschaut. Und sobald Deutschland gewonnen hatte, wenn es zum Beispiel, oder am nächsten Tag, oder wenn es ein Nachmittagsspiel war, genau kriege ich es alles nicht mehr zusammen. Wir sind sofort zu 10 auf den Hof gegenüber und dann war eine Tischtennisplatte unser Tor und dann haben wir mit einem kleinen Ball die Tore nachgespielt, natürlich.
Ja, aber dieses, ich frage mich, ab wann das verloren geht, gehen wir mal zurück auf dein Hochbett und den Schaumstoffball, wo du die Fallrückzieher gemacht hast, dass man sich innerlich wirklich in die Situation des Spielers versetzt hat und diesen Jubel kurz spürt oder einen Schatten des Jubels spürt oder den Rockstar nachspielt. Irgendwann kommt ja ein Intellekt und man verlernt diese Emotion oder diese Fähigkeit, diese Emotionen zu simulieren.
Naja, man muss, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass ich heute nicht mal mehr die motorischen Fähigkeiten hätte, diese Szenen nachzuspielen. Also
und das Bett früher auch nicht, was das aushalten
würde.
Was
du ja so ein bisschen unterschlägst, ist, dass ich ja noch selber spiele und es auch immer noch gerne mache. Und dass es keine größere Gnade gibt, das sagt Micky auch immer, als dieses sich noch Samstag auf dem Fußballplatz treffen zu können.
So, jetzt müssen wir kurz mal die Tür zumachen, weil hier sind viel zu viele Klimaanlagen von den...
Das kannst du ja auch, aber ein paar Sachen kannst du auch rausschneiden,
ja, das ist nicht... Nee, doch, das lassen wir alles drin, das ist doch super.
Okay. Also Miki sagt das ja auch, diese große Gnade an einem Samstag mit 10 anderen, ich hätte jetzt über 30-Jährigen, aber das stimmt glaube ich gar nicht mehr, mit über 35-Jährigen auf dem Platz zu noch gegen den Ball treten zu dürfen. Das ist das Tollste, was es gibt. Und für mich war wirklich die totale Erfüllung, weil ich nie glücklich geworden bin in diesem Kinder- und Jugendfußball. Da gehörte ich nicht dazu. Ich hatte dann irgendwann so eine Freizeitligamannschaft in der Berliner Kirchenliga. Da habe ich sogar noch gegen Heutzer gespielt. Robert Heutzer, auch jemand, der dann über die Grenzen des Fußballs bekannt wurde aus Gründen. Und das war toll. Aber meine echte Mannschaft, wo ich dann wirklich merkte, hier bin ich zu Hause, ist diese Autorennationalmannschaft 2012. Ich bin als Embedded Journalist, als Reporter mitgeschickt worden für den Tagesspiegel. Ey, die Autorennationalmannschaft, offizielle Fußballmannschaft des DFB, die fahren mit der polnischen und der ukrainischen Mannschaft erst nach Krakau und dann nach Lemberg und spielen an jedem Standort, Berlin, Lemberg, Krakau, ein Drei-Nationen-Turnier. Fahr da mal mit, schreib was, nimm so ein bisschen die Stimmung aus den Ländern mit kurz vor Beginn der Europameisterschaft. Und irgendwann in Lemberg waren die Deutschen nur noch zu 10. Und dann sind sie schnell auf den Trichter gekommen, dass da noch einer dabei ist. Wenn der sich Schuhe leiht, der kann ja aushelfen. Und so bin ich wieder zum Fußball gekommen. Ich hatte davor 4 Jahre oder länger nicht gespielt, weil ich mich schwer verletzt hatte am Sprunggelenk und habe gesagt, Fußball, brauche ich nicht mehr, das ist vorbei. Und in Lemberg stand ich 3 Sekunden gegen die Ukraine auf dem Platz und dachte, boah, hat mir das gefehlt, dieser Moment.
Ja, das kann
und so bin ich in diese Mannschaft gerutscht. Und da merkte ich, das ist das Beste aus beiden Welten. Du spielst total ernsthaft Fußball, meist so 7-7, 8-8 Training, duschst dann, setzt dich dann mit dem Bier hin und dann sitzt dir irgendwie mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger gegenüber und du redest über Literatur oder über das, was gerade im Fernsehen passiert und es entstehen beim Sprechen Geschichten. Es ist ein totaler Inkubator, diese Mannschaft.
Ja, aber das ist ja das Schöne am Mannschaftssport, dass du halt über das Gespräch hinaus erstmal körperlich eine Nähe schaffst oder einen Zusammenhalt durchs Zusammenspiel und danach halt kannst du ganz anders geistige Sprünge und gemeinsame geistige Sprünge nehmen. Das hast du ja fast bei jeder Mannschaftssportart oder selbst wenn du im Zweierteam irgendwas machst, körperlich dich verausgabst, ob das bei der Gartenarbeit ist oder sonst was, dass du danach halt sitzen kannst und ganz anders reden kannst, weil du gemeinsam was erschaffen hast oder gemacht hast. Was ich aber so ein bisschen bei mir selber vermisse, ist mich in diese Situationen reinzuträumen. So, das finde ich, ist uns so ein bisschen verloren gegangen und das finde ich ganz schön, weil das, um den Sprung auch wieder zu deinem Buch zurückzumachen, in dem Moment, wo du die Geschichten schreibst, die man selber und diese Momente hat, egal ob das jetzt der Dschungel ist oder sonst was, wo man immer denkt, wo war ich da, kommt so ein Stück weit zurück, dass man sich in diese Situation zurückbegibt, was halt ein kleiner Schatten ist von der Emotion, die man gespürt hat, als man Rockstar gespielt hat oder Fußballer. Und das ist halt das Schöne, mit den Geschichten kriegt man sich wieder zurück in eigene Situationen, so wie du es vorhin geschaffen hast.
Du bist da, glaube ich, was ganz Großem auf der Spur und einem Gedanken, den ich selber noch nicht hatte, der sich aber jetzt so gerade formuliert, weil es natürlich dieses, was du als Träumen und Nacherzählen, also das ist ja auch schon ein Narrativ, was man für sich als Kind entwickelt. Und dieses Träumen und Denken, dass man Jürgen Klinsmann ist oder später Ronaldo, ist ja auch schon eine Art von Geschichten erzählen, nur dass man ganz alleine sein einziges Publikum ist. Und im Grunde mache ich aber nichts anderes, wenn ich heute diese Szenen natürlich nacherzähle, als damals, nur dass ich natürlich das Publikum viel größer denke, weil ich weiß, das werden am Ende ein paar tausend Leute hoffentlich lesen. Und natürlich muss ich mich, das ist ganz spannend, du hast da gerade was aufgemacht bei mir, natürlich muss ich es schaffen und es gelingt mir dann auch immer wieder, das merke ich an der Reaktion auf die Texte bei Leuten, denen ich das vorlese oder die es dann gelesen haben, die sagen, ey, ich hatte da Gänsehaut oder ich habe das Gefühl gehabt, ich stand mit Tim Wiese auf dem Platz, weil mir das ja dann schon gelingen muss und ich merke das auch, wie ich oft dann in die Figuren so eintauche, ich muss ja nachempfinden in der Sekunde, um es dann glaubhaft und vernünftig aufzuschreiben, wie sich Tim Wiese fühlt, genau, als die Flanke von Nedved kommt oder wie fühlt sich ein, so beginnt ja dieser Text über Mehmet Scholl. Der Text über Mehmet Scholl beginnt ja mit der Auswechslung im Finale gegen Tschechien gegen Oliver Bierhoff in der 69. Minute. Und ich habe ihn getroffen dafür in München und er hat mir das nacherzählt. Ich weiß aber noch genau bei dem Prozess des Schreibens, dass ich wie so ein Point of View mit ihm dann auf dem Platz stand, als ich es geschrieben habe. Und ich habe gerade den Übersteiger gemacht und den Pass gespielt und nochmal gegrätscht und ich denke, jetzt geht doch noch was. Ich bin doch Mehmet Scholl, ich kann doch hier noch das entscheidende Tor schießen, dann steht es 1-1. Und dann geht der Blick nach draußen und dort sehe ich Oliver Bierhoff, die Nummer 20, der jetzt eingewechselt wird für mich. Und ich muss runtergehen und ich glaube, dass sich auch die Güte der Texte daraus erklärt, wie sehr du es schaffst, das selber nachzuempfinden, um es dann begehbar zu machen für den Leser.
So, und damit haben wir es doch. Das Buch ist doch eigentlich der Fallrückzieher, den du auf dem Kinderbett gemacht hast mit dem Schaumstoffball. So, es ist ja wirklich so für andere Menschen. Also, dass du selber denkst, du bist Jürgen Klinsmann oder Lothar Matthäus oder sonst was, das halt nochmal rüberzubringen. Weil ich glaube, zumindest aus den Texten, die ich bis jetzt gehört habe, schaffst du das. Genau dieses Gefühl, was man als Kind hat, ob das jetzt Rockstars wäre oder Fußball, alles das, was man sich vorgestellt hat, nochmal aufgeschrieben für das Publikum aufzubereiten. Und das finde ich, glaube ich, ist dir da gut gelungen, genau auf diesem Gefühl zu reiten.
Aber vielleicht ist es auch genau der Grund dafür, warum ich auch noch dieses zweite Buch gemacht habe, weil ich mich am Ende sehr wohl damit fühle. Also mir, das sind ja die Momente, die du jetzt schilderst. Also Schreiben ist ja so unfassbar einsam und so unfassbar anstrengend. Und du sammelst erstmal alles, dann baust du eine Struktur und dann versuchst du da 50 Seiten draus zu machen. Aber diese Momente, wenn du in Tim Wiese hineinschlüpfst, wenn du in Mehmet Scholl 1996 schlüpfst oder auch in Johannes Topalidis an der Seite von Otto Rehhage in dem Moment, als klar wird, ey, wir ziehen das hier gegen Portugal. Wir sind gerade die größte Außenseitergeschichte in der Fußballhistorie. Wir gewinnen hier in Lissabon. Das sind auch die Momente, die mir am meisten Spaß machen als Autor. Also wenn du in so einen Flow kommst, wenn du wirklich abschaltest und gar nicht mehr merkst, dass du am Schreibtisch sitzt, weil das hatte ich ganz oft beim Schreiben. Es gibt einen ganz tollen Disney-Animation, also so einen Pixar-Animationsfilm, der heißt Soul.
Ja, kenne ich. Ja.
Und da sind alle... Da wohnen oben, nennen wir es mal kindlich gesagt, im Himmel, wohnen diese Seelen. Und ab und zu poppen Leute von der Erde auf und sind sichtbar für die. Und dann fragt diese eine Seele, was ist mit denen? Ja, die sind gerade, ich glaube, es heißt im Flow oder so. Also es gibt ja andere Begriffe. Aber du weißt, was ich meine, dass man links und rechts nichts mehr mitbekommt, weil man so sehr in der Materie ist und so sehr in dem Text. Und das sind die tollsten Momente beim Schreiben, wenn ich so nach einer halben Stunde gemerkt habe, oh, ich habe hier gerade anderthalb Seiten geschrieben oder zwei. Und hab das gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Das ist das tollste Gefühl beim Schreiben.
Na, das ist ja eine Fähigkeit, die wir als Kind ja vor allen Dingen haben, wenn wir, erinnere dich mal, dass man so teilweise einfach so eine Dreiviertelstunde aus dem Fenster geguckt hat und wenn dich jemand gefragt hat, was machst du da? Ja, nix. Du hast halt geträumt. So, also dieses sich selber in andere Welten hineinzuversetzen. Jetzt hast du die Fähigkeit, das aufzuschreiben, dir über Jahre erarbeitet, aber dieses Grundsätzliche, das Träumen geht ja dann verloren, in diesem Flow zu sein und so weit von der Welt weg, dass du es jetzt aufschreiben kannst, ist ja eine Fähigkeit, die du gelernt hast.
Ich kann mich an eine Szene erinnern. Du weißt ja auch, es wird ja immer schwerer, sich zu erinnern, gerade so an die
Nein.
Zeit als Kind.
Das geht
aber
nur dir
eine,
so.
Ich habe eine Szene, die hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Da sitze ich in meinem Kinderzimmer und höre die Bundesliga-Konferenz im Radio. Und Hertha musste unbedingt gewinnen gegen Köln. Und ich weiß noch, wie ich Playmobil aufgebaut habe. Ich habe so eine Stadt mir gebaut und es hat alles gegeben. Und ich war total vertieft in dieses Playmobil und gleichzeitig habe ich dieses Hertha-Spiel im Radio gehört. Und dann fällt dieses eine Tor, was unbedingt fallen muss, weil Hertha sonst den Trainer entlässt und in den Abstieg gerät, kurz nach dem Aufstieg damals. Also muss so 97, 98 gewesen sein. Und ich kann mich daran erinnern, wie glücklich ich war, aber auch wie sehr bei mir. Weil Kinderzimmer, Playmobil, du bist ja eh schon total versunken, weil du ja in dem Moment auch diese Cowboy-Stadt oder diese Polizeistadt oder egal was du da aufbaust,
stundenlang
aufbauen konntest. Und gleichzeitig läuft aber etwas anderes, in dem du total versinkst. Und ich weiß noch, wie sich irgendwann die Bilder des köpfenden Jolly Sverrisson und von Brian Roy so über diese Playmobil-Welt gelegt haben, weil das war für mich, bis heute könnte ich dir sagen, wie dieses Tor gefallen ist, ohne dass ich es jemals gesehen habe, weil ich in diese Radiokonferenz so versinken konnte. Das ist ja auch Teil des Ganzen, sich in etwas hineinzuversetzen, auch was ich als Kind deutlich besser konnte als heute. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, weswegen ich am Ende auch bis heute einen riesen Anhänger dieser Radiokonferenz bin. Also dieses einfach irgendwo sitzen, Augen zumachen, gar nicht am Fernseher sein, sondern das einfach nur hören, am besten irgendwie in die Landschaft schauen. Das sind die großen Momente, weil das schaffen sie ja auch, diese tollen Radiokommentatoren, einfach dieses Kopfkino, also wirklich dieses Kino im Kopf zu erzeugen.
Und ich glaube, das haben wir vielleicht für ein paar Leute heute auch geschafft. In dieser Sauna, in der wir uns befinden. Wenn ihr noch Zeit habt, zu einer der Lesungen zu gehen, dann geht auf jeden Fall nach Zürich, Dresden, München oder Heilbronn. Ich packe die Termine in die Shownotes natürlich, beziehungsweise verlinke deine Ticketseite, die du hast. Wenn euch das weiter interessiert, hört auf jeden Fall Fußball MML, wenn ihr das Buch lesen möchtet. Dann bestellt das bei Thalia, dem
meinem Lesereisenpartner, die total begeistert sein werden, dass du am Anfang diesen Deep Dive bei Amazon gemacht hast. Aber ja. Weißt du was? Wir sind ja unabhängig hier. Das ist ja unabhängiges
definitiv,
Medium.
Definitiv. Ich finde es schön, dass du uns mitgenommen hast heute auf deine, wie würde man es nennen, auf dein Versinken, deinen Flow, der da oben manchmal in den Himmel guckt und manchmal auf den grünen Rasen. Also vielen Dank, Lukas, du bist jederzeit herzlich hier willkommen. Wenn ihr diesen Podcast, du weißt, was gleich kommt, ne? Kannst dich schon darauf vorbereiten, nicht, dass du wieder überrascht bist, dass du die letzten Worte hast.
Ach so, ja, okay, letztes Mal war ich so. Genau wie heute, so, hä?
Ja, pass auf, ich bereite dich diesmal aber darauf vor. Wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade auf der grünen Wiese hört und dann erinnert euch doch mal dran, wann ihr das letzte Mal euch so in dieses Träumen hineinversetzt habt, in eine andere Situation, dass ihr alle Zeit vergessen habt. Und wenn nicht, dann kauft natürlich das Buch Nachspielzeiten. Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt vorsichtig und habt vielleicht jetzt schon die Deutschlandfahnen am Spiegel und viel Spaß bei der EM. Falls ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann könnt ihr ja kurz mal den Browser aufmachen und nochmal die Lesereisedaten durchsuchen. Und wie immer hat die wunderbaren letzten Worte mein wunderbarer Gast.
Eins kann ich auf jeden Fall nach diesen zurückliegenden 40 Minuten sagen. Ich werde mich, wenn es nochmal kommt, bei Wetten, dass bewerben, weil ich kann jetzt sämtliche LKW im Großraum Hamburg allein am Klimaanlagengeräusch erkennen. Der Lukas aus Berlin, er wettet, er kann die LKW aus Hamburg allein am Motorengeräusch erkennen. So, das wäre doch was, oder?
So machen wir das.
Tschüss.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!